Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Maximilian Protsch und Hendrik Kupfernagel, den neuen Betreibern des legendären Travestietheaters Pulverfass. Moin, ihr zwei.
Moin, moin.
Moin.
Das war ja gar nicht so einfach mit uns, einen Termin zu finden, weil ihr steht kurz vor 50 Jahren Pulverfass und ich glaube, ihr seid mächtig im Stress, oder?
Kann man so sagen. Also ich glaube, bei uns beiden könnten wir auch theoretisch 24 Stunden am Tag arbeiten und hat ja noch Henrik auch parallel noch sein anderes Business als Steuerberater mit Kanzlei. Und doch, es ist sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir sind beide ganz froh, wenn das alles vorbei ist und wir dann erstmal im Urlaub können.
Danach haut ihr sofort ab.
Am 15.09. geht's 2 Wochen weg.
Wohin?
Nach Griechenland.
Ja, sehr schön. Ja. Sofort
wir
im Anschluss.
Die Tage.
Auf Wiedersehen.
Ja. Aber vorher freuen wir uns jetzt schon noch auf die Gala erstmal. Wir
freuen uns sehr auf die Gala, aber es ist wie bei jedem, es ist halt sehr anstrengend und es ist sehr viel Stress und man freut sich dann, glaube ich, wenn das alles so läuft, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat und dieses Event dann mitnimmt und dann genießt man das auch sehr und dann fällt, glaube ich, so die Anspannung so ein bisschen ab und dann ist man auch richtig urlaubsreif.
Ja, also man ist vorher mit Sicherheit schon urlaubsreif und
ja,
dann merkt man es so richtig.
Es sind aber auch zwei sehr, sehr anstrengende Jahre, muss man sagen, mit Übernahme in Corona und Umbau in Corona, Mitspielbetrieb während des Umbaus. Ja.
Ja, da habt ihr euch mal Urlaub verdient. Also Gala ist geplant. Mhm. Erzählt mal, was das ist für geladene Gäste?
Ja, erzähl du mir.
Das ist lieb von dir. es ist zweigeteilt. Also wir haben eine Veranstaltung, die ist tatsächlich nur für geladene Gäste. Die ist am 10.09. Und am 11.09. machen wir das Gleiche nochmal, nicht nur für geladene Gäste. So dass wir möglichst vielen das Vergnügen sozusagen bereiten können, mit uns ins 50. Jubiläum zu feiern. Und die Shows, die angeboten werden, die sind auch identisch an beiden Tagen. Und ich glaube, das wird richtig cool.
Genau. Das ist eigentlich das komplette Rahmenprogramm, das gleiche, eigentlich am 10. und am 11. Mit Flying Buffet und speziellen Drinks und Show und allem Möglichen. Ja, das wird schon schön.
Bestimmt. Und da kann man sich Tickets dann für holen oder wenn man nicht geladen ist für den nächsten Tag?
Genau.
Fürs Fußvolk sozusagen.
Genau. Am 11., für den 11. Gibt es ein paar, nicht wirklich viel, das Kontingent begrenzt, aber es gibt Tickets zu kaufen online. Eigentlich ab heute, dementsprechend ab dem 1.9. gehen die jetzt in Verkauf, dann kommt auch eben Newsletter rum und genau, dann können sie gekauft werden.
Und die geladenen Gäste, wer ist da so bei?
Einige.
Einige?
Einige.
Da möchtest du nicht drüber reden.
Es weiß ich nicht. Willst du was sagen?
Du kannst ruhig was verraten.
Soll ich was verraten?
Ja, verrat doch mal was.
Es sind einige Hamburger Senatoren dabei. Es ist Hinnerk Baumgarten dabei. Es sind, eventuell kommt Udo Lindenberg. Eigentlich war auch unser Oberbürgermeister, also der erste Bürgermeister, angedacht, dass er kommt, ist jetzt leider politisch im Ausland. Dementsprechend lässt er uns die Ehre zuteil werden. Darüber freuen wir uns sehr, dass er uns mit uns zusammen am 4. September, also am Montag, unsere Geburtstagstorte anschneidet beim Kaffee mit Herz, mit Yves Champagne zusammen und wir dann an Bedürftige und Obdachlose quasi unsere Geburtstagstorte verteilen können. Einfach, weil das sehr schön ist.
Ja, Gala liegt dir auf der Hand, aber jetzt so Geburtstagstorte im Café mit Herz zu verteilen, das ist ja jetzt schon nicht so gewöhnlich. Wie kommt ihr darauf? Wie kam da die Verbindung zustande?
Also uns war es wichtig, dass wir auch was für den Kiez tun, weil wir sind zwar noch gar nicht so lange hier beheimatet, aber wir fühlen uns halt schon sehr wohl und es ist ein ganz toller Zusammenhalt hier mit fast allen und da wollten wir einfach ein Stück zurückgeben und das bot sich einfach an mit Kaffee mit Herz, die seit vielen Jahren da die Bedürftigen unterstützen und da haben wir auch gleich Verbündete gefunden, also die Torte kommt vom Funkeck und die Domschausteller spendieren auch noch Gebäck mit Bürgermeister und ich finde das eine super Aktion.
Also der Bürgermeister und Yves Champagne.
Ja.
Hand genau. in Hand.
Hand genau. Quasi Hand in Hand.
Und der erste Bürgermeister, muss man auch sagen, ist quasi auch bei der Gala dabei, weil er schickt uns eine Videobotschaft.
Genau,
das auch. Das heißt, wir kriegen doch auch bei der Gala ihn auch quasi zu sehen.
Ja, sehr schön. Ja. Also werden auch ein paar Grüße gesendet, ja?
Selbstverständlich.
Aber also Kaffee mit Herz habt ihr ausgesucht, da besteht nicht schon seit langer Zeit eine Verbindung oder so.
Nein.
Kommt das, weil ihr habt ja hier vor der Tür auch Obdachlose häufig und
Das lässt sich, glaube ich, am Kiez gar nicht so wirklich vermeiden.
Klar, aber gerade auch durch eure großen Schaufenster kriegt man es ja hier auch unmittelbar mit. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht?
Wenn man sieht sie, glaube ich, also man sieht halt viele auch häufiger natürlich, insbesondere im Abendgeschäft, also wenn sie in Flaschen einsammeln und Co. Und viele davon sind sehr, sehr, sehr süß, also sehr lieb. Na klar, der eine oder andere, wie immer bei Menschen, ne? Dann ist aber nein, also wir haben natürlich immer wieder Kontakt, das lässt sich hier gar nicht vermeiden. Und dementsprechend ist das auch, glaube ich, eine sehr schöne Aktion, weil wir ja insbesondere jetzt am 11. und so ja schon eine sehr ausgewählte Klientel quasi dann irgendwie mit uns die Gala feiern. Deswegen ist das schön, wenn wir so ein Event haben, wo man auch nochmal darauf aufmerksam machen kann, dass es auch diese Menschen auf dem Kiez gibt, die halt wirklich Hilfe brauchen. Und wenn wir dann auch noch die maximale Aufmerksamkeit damit ziehen können, mit Yves und dem Bürgermeister zusammen, ist das, glaube ich, nochmal schön, um die Reichweite zu erhöhen und den Menschen zu zeigen, dass es auch diese Menschen gibt, die Hilfe brauchen.
Mhm. 50 Jahre, ganz schön lange Zeit. Ihr seid ja gerade erst am Start sozusagen. Geprägt hat das Travestietheater über Jahrzehnte ja der verstorbene Gründer Heinz-Diego Leas. Wir hatten Heinz-Diego auch vor Jahren, ich glaube sofort 3 Jahren,
bummelig. 21, ja.
Ja, hatten wir den. Guck mal, du weißt es besser als ich, diese Frechheit hier. Da hatten wir den ja auch schon mal, Kiezmenschen. Und der hat damals ja aus gesundheitlichen Gründen schon, da hatte er im Vorfeld schon lange versucht, sein Lebenswerk sozusagen loszuwerden, zu verkaufen. Und hat aber viele, viele Monate keinen geeigneten Nachfolger gefunden. Warum war das so schwierig damals?
Ich glaube, es waren sogar eher Jahre, die er gesucht hat. Er hat ja immer wieder gesucht und das angegangen. Und aber zu uns gekommen oder wir sind zu Heinz gekommen eigentlich über Hendrik, also über seine ursprüngliche Geschäftsbereich quasi, der Steuerberatung. Das kannst du gerne mal erzählen.
Genau, also wir sind durch die Steuerberatungsschiene dazugekommen, weil ich einen gemeinsamen Bekannten habe.
Warst du sein Steuerberater auch?
Nein, ich war glücklicherweise nicht sein Steuerberater.
Glücklicherweise, warum?
Dazu sage ich jetzt nichts, aber...
Gibt es da noch Informationen zu entlocken?
Nee, auf gar keinen Fall gibt es da Informationen. Und wenn, dürfte ich sie ja nicht sagen.
Naja, aber hier, wir sitzen hier in dieser kuschelig-plüschigen Ecke. Hier kannst du es ja ruhig mal sagen.
Also ja, natürlich, ich würde es natürlich erzählen, aber nein, es gibt da nichts zu erzählen. Nein, durch einen gemeinsamen Bekannten bin ich, da war schon lief die Pandemie schon, gefragt worden, ob ich helfen könnte bezüglich Überbrückungshilfe, vielleicht mal Gespräch mit der Kulturbehörde, weil das Pulverfass halt nie gefördert wurde. Und der Steuerberater von Heinz genauso alt war wie Heinz und halt auch nicht mehr so ganz fit in diesen Themen mit Überbrückungshilfe und so. Und dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Lief dann auch gut und dann war gleich die nächste Frage, ob ich ihn beim Verkauf auch unterstützen könnte. Und habe ich gesagt, mache ich auch gerne. Und es stellte sich aber relativ schnell raus, dass das irgendwie alles nichts wird. Es war natürlich jetzt gerade während der Pandemie auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um ein Kabarett an jemanden neu zu übergeben. Zumal auch sagen musste, Heinz, es war ja sein Lebenswerk, hatte dementsprechend auch eine gar nicht mal so geringe Kaufpreisvorstellung. Und das passt halt gerade so in die Zeit irgendwie überhaupt nicht rein.
Was hatte er denn für eine Vorstellung?
Ursprünglich wollte er mal 2 Millionen haben. Davon ist er dann schon ein Stück weit runtergerückt, aber es war halt trotzdem immer noch viel und es gaben die Zahlen halt einfach auch nicht her und die Perspektive war halt völlig ungewiss in der Corona-Zeit. Genau, und deswegen, also ich habe einige Gespräche geführt, aber das wurde alles nichts oder war unseriös und parallel habe ich mich dann, in Klammern leider, in den Laden verliebt und gedacht, das wäre so super
eigentlich,
schade.
Eigentlich solltest du ihn loswerden.
Genau, eigentlich sollte ich helfen, ihn loszuwerden.
Und die taten auch, glaube ich, die Gespräche dann so ein bisschen leid, ne? Weil die ja teilweise, also die dann schon irgendwie sehr unseriös waren oder halt so gar nicht auf die Erhaltung des Pulverfasses erzählten.
Ja, es gab letztendlich gab es kein Gespräch, genau. Wo das Pulverfass so erhalten geblieben wäre.
Was wollten die denn hieraus machen?
Es gab die unterschiedlichsten Varianten, wobei tatsächlich so richtig seriös, glaube ich, war davon relativ wenig. Also ich erinnere mich an eine, die lebte irgendwie in Monaco und hatte irgendwie einen Geldgeber in der Schweiz und wollte irgendwie eine Art Zirkus draus machen.
Ah, Zirkus.
Mit, ja, mit überwiegend dann thailändischen Akrobaten, glaube ich. Aber es klang irgendwie alles nicht so richtig fundiert und hat
sie
auch
musste sie dann noch suchen, die hatte sie wahrscheinlich gar nicht.
Nee, ich glaube
hat sie sich
nicht.
So
es war, glaube ich, alles ein bisschen schwierig. Naja, und parallel habe ich mich dann aber wirklich in den Laden verliebt und gedacht, es wäre so super schade, wenn so eine Kulteinrichtung verloren geht. Und habe dann mit meinem lieben Schatz gesprochen, musste den ein bisschen überreden, ob wir uns das
Wie war die erste Reaktion von deinem lieben Schatz? Gar nicht so lieb?
Ich glaube, die erste Reaktion war so ein bisschen, ob ich eigentlich noch ganz sauber ticke.
Ja, er ist halt bei sowas, also er ist generell deutlich schneller Feuer und Flamme und insofern ergänzen wir uns ganz gut, weil ich bin halt derjenige, der halt auch gerne über die Probleme spricht. Also nicht, dass ich nur Probleme sehe, aber ich mache mir gerne die Probleme bekannt oder bewusst, um dann von vornherein auch zu wissen, was auf mich zukommt. Also um nicht blauäugig in so ein Ding reinzurennen. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Das macht teilweise ist es natürlich für ihn frustrierend, wenn er euphorisch ankommt und sagt, er hat eine neue Idee und ich dann sage halt, stopp, ich sehe die und die und die und die Probleme. aber auf der anderen Seite ist es halt ganz gut, weil man es halt nochmal Revue passieren lässt und das Ganze nochmal vielleicht so ein bisschen fundierter irgendwie angeht. Und da braucht er definitiv ein bisschen Zeit. Ich bin halt kein wahnsinnig emotionaler Mensch. Das bedeutet, ich lasse mich auch davon nicht so wirklich mitreißen. Und habe halt auch hier schon einiges an Problemen gesehen, sowohl als wir dann hier waren, also
vorher schon? Hast du
na, als wir hier
schon
waren,
im Vorfeld Probleme gesehen?
Ja, also
bevor ich es übernommen habe?
Ja, definitiv. Also sowohl von der Immobilie als solches, die ich ganz schlimm, also in einigen Bereichen wirklich schlimm fand.
Was denn?
Hier vorne zum Beispiel der ganze Eingangsbereich, der hat mich so gar nicht abgeholt. Also ich bin dann wahrscheinlich auch sehr stark Ästhet und hier vorne sieht das einfach wirklich aus mit dieser aprikofarbenen Wischtechnik an den Wänden und das
ja, oldschool.
Nee, ja, aber nicht passend zu dem Theater. Das war halt total unhomogen, diese ganze Geschichte hier. Wenn du hier vorne reingegangen bist und dann bist du in den Theatersaal gekommen, das waren zwei völlig andere Welten. Und das hat mich wirklich extrem gestört. Und dann halt auch im Saal, da war einiges wirklich runtergerockt. Und da habe ich halt schon viele Probleme gesehen oder viele Themen, die da angegangen werden müssen. Und das habe ich halt auch ganz klar gesagt und habe gesagt, also das sind so Sachen, Showkonzept auch nochmal. Ich finde dieses Haus sehr beeindruckend und die Geschichte ganz, ganz toll und irgendwie mitreißend, aber wir müssen dann hier wirklich einiges ändern. Das kann nicht sein, dass wir das übernehmen und wir machen das genauso weiter. Das funktioniert nicht.
Aber wie wurdest du denn, was hat dich überzeugt? Weil jetzt gerade hört sich es erstmal wenig überzeugt an.
Ja, also es war natürlich sicherlich auch Corona dann mit da drin, wo man halt nicht wusste, in welche Richtung es geht oder wie lange das dauert. Mich hat am Ende des Tages überzeugt, also der Grund, dieser Grundcharakter oder die Seele des Hauses quasi über die 50 oder 48 Jahre, als wir es eigentlich übernommen hatten, das hat mich am Ende des Tages überzeugt. Und die Tatsache, dass ich nicht dann schon verstehen kann und das genauso gesehen habe, dass es sehr traurig wäre, wenn sowas vom Markt verschwindet. Insbesondere, wenn man sich den Kiez anguckt, in welche Richtung er sich auch entwickelt hat und dann halt so eine Institution auch noch verschwindet, ist das, glaube ich, auch ein großer Schaden für Hamburg gewesen. Naja, und dann ist es halt tatsächlich, es trifft uns ja auch beides, es ist eine Thematik mit LGBTQ und dergleichen, das ist halt genau ja das, auch aus welchem Bereich wir eigentlich kommen, also jetzt orientierungstechnisch. Und dann habe ich schon gesagt, dass ich das sehr schade finde und dann haben wir uns damit intensiver beschäftigt. Also das emotional habe ich das schon genauso gesehen, habe nur auch die Probleme gesehen.
Ja, aber ihr wart ja eigentlich Außenstehende, Gäste. Also ihr wart ja schon mal hier als Gäste auch davor.
Während du Heinz beraten hast, also mit den Corona-Hilfen, waren wir die ersten Male hier. Das bedeutet, wir sind keine Stammgäste.
Das ist ein Gerücht, dass wir Stammgäste sind.
Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, also Heinz Digo hat mir gesagt, ihr seid Stammgäste gewesen. Nein,
nein, das ist...
Das ist
er hatte wahr. Da so einiges gesagt, was wir im Vorrein anders vereinbart hatten.
Ja,
ja, ich habe schon gehört, in dem Podcast, ihr wart nicht mit allem ganz glücklich.
Ja, es war zumindest anders besprochen.
Ja, aber das ist richtig.
Okay, aber das ist ja gut. Jetzt Geschichte und jetzt machen wir einen neuen Podcast. Nein,
wir waren keine Stammgäste und ich glaube, rückblickend ist das auch genau richtig gewesen. Weil die Gespräche mit vielen Stammgästen hätten dazu geführt, glaube ich, dass sich in diesem Haus nicht das geändert hat, was sich jetzt geändert hat. Und ich glaube, das wäre am Ende des Tages der Genickstoß fürs Brewerfass gewesen. Mhm. Weil auch wenn immer so getan wird, als wenn es irgendwie zigtausende Stammgäste gibt, das ist nicht der Fall. Also, mit den Stammgästen als solchen hätte das Haus nicht überlebt.
Neues Konzept musste her. Aber ja. Ich meine, ihr seid nun Personalentwickler und Steuerberater. Mhm. Ist ja nun so.
Er hat sogar noch einen Abschluss in Jura.
Meine Güte.
Baccalaureus Juris, richtig?
Ja.
Das ist
gibt
ja toll.
Es nicht oft.
Tatsächlich so.
Ist ja irre.
Ja, die Kombination ist sich also. Es liegt nicht auf der Hand, dass man das dann macht, ein Kabarett übernehmen. Und das war auch definitiv nicht Bestandteil unserer Lebensplanung. Es hat sich tatsächlich einfach so ergeben, war so ein Stück weit Schicksal. Was sicherlich schon von Vorteil war, dass ich schon relativ viele Drag Queens kenne und Tänzer kenne, weil ich so hobbymäßig auch oft mal auf Partys getanzt habe und da lernt man halt relativ viele Leute kennen und die Kontakte haben halt auch sehr, sehr genützt.
Was heißt auf Partys getanzt?
Er hatte seine Pubertät sehr spät.
Ah. Ich habe meine Pubertät und Midlife Crisis sozusagen in einem verarbeitet, mit Mitte 30.
Und das war dann schlimm?
Nee, das war nicht schlimm. Es war also jetzt tatsächlich ja im Nachhinein betrachtet sehr hilfreich.
Das war, glaube ich, ganz gut, dass ich tatsächlich da sehr, also mit meinem psychologischen Studium sehr verständnisvoll gewesen bin. Und
jetzt war es auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja. Aus der Zeit habe ich auch noch meinen Instagram-Account mit irgendwie
fast 50.000 Followern.
Ich glaube, momentan sind es 45, weil ich lange nichts mehr gemacht habe. Aber das ermöglicht halt einem relativ entspannt mit vielen Kontakt aufzunehmen. Weil je mehr Follower man hat, umso höher ist man ja bei der, ist die Chance, dass die anderen auch antworten. Und davon haben wir schon, würde ich sagen, gut profitiert.
Definitiv.
Wenn wir jetzt neue Künstler hier suchen und haben wollen, hilft das.
Ja, aber also du bist eigentlich Jurist?
Na, ich bin Diplomkaufmann. Also das ist mein Hauptabschluss und Steuerberater. Das heißt, ich habe eine Kanzlei hier in Eppendorf und noch mit einer Partnerin zusammen eine in Adendorf bei Lüneburg. Und das ist eigentlich mein Hauptjob.
Ich bin in Scharnebeck zur Schule gegangen.
Ah, okay, ja, das ist dann wirklich.
Kenne ich Adendorf.
Nicht weit weg.
Nee, ich weiß, aber lass mir das.
Und man muss sagen, auch für die ersten Gespräche war das wirklich sehr, sehr hilfreich, weil ich muss sagen, es gibt niemanden, der vom Berufswegen Kabarettleiter ist. Das heißt, man kommt immer letztendlich irgendwie quer.
Quer rein, ja.
Und als Steuerberater und sicherlich auch als Wirtschaftspsychologe bekommt man so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Und gerade so in der Zeit der Pandemie, wo eigentlich niemand Bock hat, einem Kulturbetrieb irgendwie Geld zu leihen und es irgendwie zu unterstützen, war das schon sehr hilfreich, weil wir diesen Vertrauensvorschuss einfach hatten. Wenn ein Wirtschaftspsychologe und Steuerberater sich das überlegt haben, dann muss da auch irgendwie was hinter sein, das muss auch irgendwie dann funktionieren. Ja. Und so hatten wir sehr gute Gespräche mit Brauereien und letztendlich auch mit der Kulturbehörde, die uns da wirklich auch unterstützt haben.
Wirtschaftspsychologe, was macht man da eigentlich? Ja, also normalerweise, Kabarett. Außer Kabarett.
Nein, das sind halt diese typischen Hybridstudiengänge, genau wie Wirtschaftsingenieur oder so. Es wurde ja mal irgendwann, es gibt halt sehr viele Psychologen, die in die Wirtschaft gehen, oder in die Wirtschaft gehen möchten und da auch der Bedarf für da ist, aber halt immer natürlich dann das Background-Wissen aus dem Wirtschaftsbereich nicht haben. Und weil es da einen großen Need gab, wurde irgendwann dieser Studiengang ins Leben gerufen. Und damit man halt quasi sowohl den psychologischen Aspekt, also insbesondere wenn es um Marketing geht, wie Kaufentscheidungen getroffen werden und Co., halt auch mit wirtschaftlichem Hintergrundwissen auffüllt. Und daher kommt der Studiengang, den gibt es unterschiedlichen Ausrichtungen, gibt es mal ein bisschen psychologisch, psychologielastiger, das ist meiner gewesen. Und dann gibt es den teilweise auch deutlich wirtschaftslastiger. Und je nachdem kann man danach auch weiter studieren oder Richtung klinische Psychologie gehen und gucken.
Und das hast du vorher
praktiziert? Ich hatte tatsächlich vorgehabt, auch noch also wirklich Richtung klinische Psychologie zu gehen und dann auch den psychologischen Psychotherapeuten zu machen. Aber das habe ich jetzt ad acta gelegt.
Du hast jetzt andere Aufgaben.
Ja.
Aber hattet ihr jetzt so völlig, ich meine, Nachtleben, Travestietheater, irgendwelche Künstler um euch rum. Mhm. Das ist ja auch manchmal ein spezielles Völkchen, sage ich mal. Mhm. Und das ist ja wirklich eine neue Welt. Hattet ihr da Angst vor auch?
Nö. Also ich glaube, Angst vor hatten wir nicht. Ich glaube, auch wenn man Angst davor hat, ist es unklug, sowas zu machen. Ich finde, man sollte sowas, man braucht immer eine gewisse Art oder eine gesunde Portion Respekt. Und muss sich darauf auf eine neue Situation einstellen. Aber ich glaube, wenn man mit Angst in so ein Thema geht, dann ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
Also Respekt hattet ihr schon.
Ja.
Aber konntet ihr euch das so vorstellen?
Also Respekt vor dem Thema, ne? Also, dass man sagt, man muss sich da irgendwie auch reinfuchsen und irgendwie akklimatisieren mit und, ja.
Ja, das denke ich. Also, alles, was man wirklich gut machen will, muss man sich irgendwie reinfuchsen und sollte einen gewissen Respekt davor haben. Aber tatsächlich Angst hätte ich.
Also keine schlaflosen Nächte vorher?
Nee, gar nicht.
Nein.
Erstaunlich. Und so, also ich stelle mir das ja so ein bisschen schwierig vor, wenn man mit seinem Partner zusammenlebt und dann auch noch mit seinem Partner zusammenarbeitet. Habt ihr da Bedenken gehabt, dass das irgendwie Tag?
Also was ich glaube ich, kannst du gleich auch gerne was dazu sagen, aber was glaube ich ein Problem ist, wenn man nonstop 24/7 aufeinander hockt. Ergo, wenn man die ganze Zeit in einem Büro zusammen wäre. Das ist, glaube ich, sehr suboptimal für viele Beziehungen. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Also da ja Henrik immer noch also ganz aktiv als Steuerberater tätig ist und da sehr, sehr viel zu tun hat, kommt es eher häufig vor, dass wir uns eigentlich einen Ticken zu wenig momentan sehen. Ergo nicht die Gefahr ist, dass man sich da zu sehr auf den Füßen steht. Wir reden halt viel über das Pulverfass, ja klar. Aber die Arbeit an sich, wir arbeiten zwar zusammen, aber gleichzeitig auch getrennt. So. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb man da jetzt nicht beruflich aneinander gerät.
Ja, wir haben das ja ziemlich gut sozusagen aufgeteilt, dass wir uns möglichst wenig sehen. Also ich arbeite tagsüber in der Kanzlei und Max ist abends hier.
Das könnte man jetzt auch so zwischen den Zeilen lesen, aber macht nicht zu.
Nein, wir achten da aber auch tatsächlich schon mittlerweile drauf, dass man das so ein bisschen wieder reduziert und man sich wieder mehr sieht. Aber ich glaube, ich meine, wir sind eingestiegen in das Pulverfass, da waren wir 10 Jahre zusammen und ich glaube, diese Basis braucht es auch, wenn ich irgendwie 2 Jahre zusammen bin oder so, würde ich so ein Projekt nie angehen. Wir haben 2 Hunde und ein Haus und es ist halt alles sehr gesettelt und mit einer guten Basis, einer gesunden, kann man auch sowas tatsächlich ganz gut überstehen. Und ich bin groß geworden mit einem Vater, der teilweise 16 Stunden gearbeitet hat und ergo schiebe ich da jetzt auch keine... Bin ich nicht zickig oder so, wenn man sich mal ein bisschen weniger sieht. Ich finde, das ist ganz normal und ist auch okay.
Also Hunde, Haus, seid ihr verheiratet oder?
Nein,
verlobt.
Verlobt. Also heiratet ihr bald.
Mit Antrag im Pulverfass.
Mit Antrag im Pulverfass an meinem Geburtstag.
Ach, du hast den Antrag bekommen.
Ja.
Das ist aber schön.
Mhm.
Hast du noch überlegt oder? Du bist ja nicht so der begeisterungsfähige Typ. Also.
Nein, da habe ich überhaupt nicht überlegt. Also
da warst du schon begeistert.
Keine Sekunde.
Da waren schon ein paar Emotionen dabei.
Etwas geschockt eher.
Nicht zu viele, aber ein paar Emotionen.
Also hast du ein bisschen Regung gesehen.
Ja, ja, leichte Regung waren zu erkennen. Ja.
Alleine im Pulverfass oder so richtig mit Bühne und Leute und so?
Hier vorne tatsächlich, mit vollem Restaurant und Barbereich. Mhm. Also so, wie man sich das eigentlich vielleicht nicht wünscht, wenn man nicht gerade so wahnsinnig emotional ist.
Okay,
war schon schön.
Ja, durchaus.
Ich halte mich jetzt mal zurück. Mach das mal zwischen euch aus.
Nein.
Das interessiert mich auch.
Es war an sich wirklich tatsächlich sehr schön. Also der Antrag an sich. Und in dem Moment blendest du halt auch aus, was um dich rum ist. Aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, ist es natürlich klar, je mehr Menschen um einen rumstehen, desto... Wenn du halt nicht so stark im Emotionen zeigen bist, sondern das quasi eigentlich immer nur zu zweit wirklich einigermaßen gut kannst, und das hat auch schon Jahre gedauert, dann ist das natürlich nochmal was anderes, ne? So, aber der Antrag an sich war super schön und ich habe mich unglaublich doll gefreut. Also deswegen Nein.
Du bist jetzt nicht so der Typ für vor laufender Kamera.
Nein, nicht unbedingt. Das muss nicht sein.
Ja, schön. Aber jetzt, bald Hochzeit, Haus, aber ihr lebt ja nicht hier in Kieznähe, ne?
Nein, wir leben in Farmsen.
Also
so eine ganz gesunde Distanz quasi zum Kiez. Das Kontrastprogramm zu viel Licht, viele bunte Menschen, einfach quasi viel Natur und viel Ruhe. Was auch ganz schön ist als Rückzugsort.
Ja, das braucht ihr dann auch.
Ja, schon. Und gerade mit zwei Hunden. Ich finde, zwei Hunde in der Wohnung auf dem Kiez ist ein bisschen schwierig, wenn sie größer sind.
Es gibt schon einige, die das hier machen.
Ja, aber unsere Hunde sind tatsächlich ein bisschen größer, sind türkische Straßenhunde. Und die sind halt sehr recht nicht ganz klein. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig.
Ja. Lass uns mal zu der Übernahme kommen. Mhm. Also im Corona-Sommer 2021. Mhm. Dann habt ihr den Laden halt zur denkbar schlechtesten Zeit übernommen. Mhm, ihr hattet dann zu. Erzählt mal, wie das dann weiterging. Du hast es ja vorhin schon ganz kurz angerissen.
Nein, es wurde, also ich meine, wir haben ihn zu einer ungünstigen Zeit übernommen und die Zeit wurde noch ungünstiger dann wieder, weil wir dann eigentlich geplant haben, mit dieser Schließung zu renovieren, also innerhalb dieser Schließungsphase dann die Renovierung anzugehen. Und als wir dann gestartet sind mit der Renovierung, fing die Öffnungsphase an. Und das hat es dann tatsächlich wirklich kompliziert gemacht, weil wir dann natürlich auch uns dieser Bringschuld bewusst gewesen sind, dass die sowohl die Mitarbeiter ja lange in Kurzarbeit gewesen sind, als auch die Künstler lange keine Jobs mehr hatten. Und dann konnten wir nicht sagen, wir machen lassen weiter zu und renovieren erstmal, sondern wir haben uns dann dazu entschlossen, zu öffnen und weiter zu renovieren. Und unsere erste Schuh ist auch Baustelle de Glamour. Also das war nicht nur ein Thema, das war tatsächlich auch an der Tagesordnung hier.
Also hier vorne war noch richtig Baustelle, ne?
Es war
das
alles,
ganze Foyer
war alles rausgerissen. Ne? Es war alles rausgerissen, es war Rohrbeton. Wir hatten mobile Bars, sowohl hier als auch im Theatersaal. Es war alles rausgerissen. Und dann ging es los. Wir hatten gerade einen neuen Boden noch bekommen, glaube ich, zur Öffnung. Ja. Der ist so irgendwie 2 Stunden vorher fertig geworden. Aha. Und dann haben wir angefangen zu spielen.
Das zeigt ja aber auch, dass ihr euch schon so eurer Aufgabe, eurer neuen, sehr bewusst wart und auch die Verantwortung, die ihr auf einmal für andere Menschen tragt, ne? Mhm.
Ja, das hat in der Tat auch eine große Rolle gespielt. Also einmal hat es natürlich auch wirtschaftliche Gründe gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen auf. Aber auch halt das Verantwortungsthema, weil die Künstler von den Verträgen letztendlich auch nur Geld kriegen, wenn sie auch spielen. Gerade die Künstler sind in der Regel keine Festangestellten.
Und es waren noch alte Verträge.
Wir hatten noch alte Verträge und wir haben gesagt, wir wollen auch für die jetzt aufmachen und haben das dann so durchgezogen. Und ich finde, es hat dann auch erstaunlich gut geklappt für die Umstände. Und dann haben wir eigentlich, wir hatten nochmal 1,5 Monate später einmal eine Schließungsphase und ansonsten hatten wir tatsächlich die ganze Zeit geöffnet. Ab da.
Und die Bude war auch voll?
Nein, gerade am Anfang war die Bude nicht voll. Da waren natürlich noch super viele Bedenken wegen der Pandemie, ob man überhaupt ins Kabarett oder so geht. Dann war die Reeperbahn auch, muss man sagen, ziemlich tot. Früher lebte der Laden zu 95% quasi von Laufkundschaft. Die gab es in der Zeit quasi gar nicht. Wir haben das Modell auch von Anfang an umgestellt und viel mehr über Online-Vorverkauf gemacht. Das hat sich auch bezahlt gemacht, aber das reichte am Anfang noch überhaupt nicht, um den Laden voll zu kriegen. Aber es ist kontinuierlich eine positive Entwicklung, so dass also die Samstage sind jetzt eigentlich immer ausverkauft. Genau. Also das
Samstag 2 Shows.
Freitag Samstag inzwischen wieder 2 Shows.
Immer ausverkauft. Donnerstag ist mittlerweile auch sehr gut. Also das läuft schon wirklich gut. Und wir haben eine sehr große Spannweite auch an Gästen neu, würde ich mal sagen. Das fängt wirklich an ab Anfang 20 und geht dann bis Ende 70. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist unsere Zielkundschaft oder unsere Zielgästestruktur, sondern das ist sehr breit gefächert und das ist sehr schön. Also
gerade aber nach wie vor auch viele Touristen? Weil ich glaube, das waren damals ja auch schon echt viele Touris, ne?
Also ich glaube, ja, viele Touristen, aber halt auch sehr viel, also schon deutlich mehr Hamburger viel, weil, das muss man aber auch sagen, wir ja von Anfang an, also das war uns, das wollten wir von Beginn der Übernahme an, dass man sowohl auf Touristen setzt oder die halt anspricht, als auch natürlich die Hamburger, die regelmäßig wiederkommen. Und dafür muss man halt auch im Showkonzept was anbieten, was einen immer wieder in den Laden reinzieht. Und deshalb haben wir halt auch mittlerweile so häufig wechselnde Shows. Also dann 3 Monate, dann 1 Monat wieder Pulverless, dann haben wir ja 2 Monate Revue und so, dass es immer wieder was Neues zu sehen gibt. Und das sorgt schon dafür, dass wir halt auch deutlich mehr Hamburger im Theater haben, die einfach gerne regelmäßig kommen.
Früher gab es hier häufiger laut des Gründers so ganz fürchterliche Eifersuchtsszenen auch im Publikum, weil irgendwelche Frauen ihren Männern Szenen gemacht haben, weil sie die Diven auf der Bühne zu schön fanden. Und habt ihr sowas ja auch schon mal erlebt mit euren Leuten, Nein. mit eurem Publikum?
Nein, also wir haben, also sowas haben wir nicht erlebt. Wir haben erlebt, dass mal bei der einen Show, also wir haben ja tatsächlich eine sehr niedrige Bühne, das bedeutet diese Hemmschwelle, halt auf die Bühne zu gehen, ist anscheinend geringer für den einen oder anderen, insbesondere unter Alkohol. Und wir hatten eine Situation mal, da es war Finale und da haben wir ja immer die großen Revue-Nummern, also sind halt alle Künstler auf der Bühne. Und eine unserer Künstlerin Helen Hinnen-Pietris, die auch schon sehr lange im Pulverfass ist, der wollte tatsächlich einen Gast, also ein weiblicher Gast, an die Brüste greifen während der Final-Performance. Sie ist auf die Bühne gegangen und wollte dann in dem Moment eher an die Wöpse. Und das, denke ich, ist schon... Also die konnte froh sein, der Gast, dass sie nicht tatsächlich dann wirklich von Helden ein wahrsten Sinne des Wortes auf die Fresse bekommen hat. Sie war dann sehr gefasst noch, aber das ist schon schwierig.
Wie wurde sie daran gehindert?
Vom Service dann. Also sie wurde dann wieder zurückgebracht und wäre tatsächlich dann nicht die Show vorbei gewesen, hätte man sich auch darum kümmern müssen und muss nicht ansonsten dann sagen, dass es nicht geht und man das Theater bitte verlassen müsste. Weil das ist halt schon auch nicht nur eine Eingriff in die Privatsphäre, sondern ich finde auch die Bühne ist tabu. Also für Gäste, wenn man nicht gerade raufgeholt wird, ist das halt ein Safe Place ja für die Künstler, wo sie sich dann halt auch, insbesondere wenn es Striptease-Nummern sind, möchte ich halt als Artist auch nicht, dass da Gäste auf die Bühne kommen und mich dann irgendwie angrapschen. Aber bei dem einen oder anderen fehlt die Hemmschwelle tatsächlich. Wenn sie sehen, dass ich dann unsere Künstlerinnen oder Künstler irgendwie erotisch ausziehen auf der Bühne, was ja auch eine gewisse Kunstform ist, weil man sieht ja bei uns mittlerweile nichts mehr am Genitalien, aber dann verlieren sie irgendwie anscheinend auch manchmal bei den Bildern die Hemmschwelle und denken dann, sie können lustig losgrapschen. Und das geht natürlich nicht.
Seid froh, dass sie nicht lustig mitmachen.
das wäre... Also manche Gäste sind relativ leicht dazu zu animieren. Wir hatten das schon in Shows, wo wir das dann aber als Show-Element sozusagen eingebaut haben. Bin ich immer erstaunt. Also da sind viele, sobald sie ein bisschen was getrunken haben, relativ offen.
Ja, das ist erstaunlich.
Ja, das ist sehr erstaunlich.
Sind dann wahrscheinlich die Touristen, nicht die Hamburger.
Das weiß ich nicht. Das mag ich nicht zu beurteilen. Aber es sind, glaube ich, häufig schon Frauen, ne? Das sind eher Frauen, die dann so Frauen, völlig zügellos sind. Ne?
Ja, also, ja,
also ich habe ja auch schon einige Shows bei euch gesehen und über manche mag man sich doch wundern.
Also ja. wir hatten ja auch mal eine Strip-Gruppe hier im Haus letztes Jahr mit mehreren Shows, 22 glaube ich waren es. Und da hat man schon gemerkt.
Welche, wie nennen die sich denn noch?
Unterschiedlich.
Las Vegas Boys, nee, ich weiß nicht.
Ja, es gibt ja die Chippendales.
Stimmt,
Chippendales. Alles Mögliche. Die waren es nicht. Und da ist es schon erstaunlich, wenn Frauen dann alkoholisiert sind, ist es wirklich im Durchschnitt, würde ich mal sagen, extremer als bei Männern. Das glaubt man immer nicht, aber die werden wirklich zügellos. Grapschen überall hin, das ist immer erstaunt. Also wäre das umgekehrt, dass es ein Mann bei einer Frau machen würde, dann würde, da wäre der Aufschrei groß. Aber macht das eine Frau bei einem Mann, ist der Aufschrei anscheinend nicht so groß.
Dann wäre die Polizei auf jeden Fall da, wenn das ein Mann
bei einer Frau machen würde. Das ist schon
heftig. Ich muss auch sagen, dass die tendenziell die Frauen härter abstürzen. Also ich erinnere so einige Szenen. Also in der Regel, Also wenn da mal ein Krankenwagen kommen muss, ist es eigentlich wegen einer Frau?
Meistens ja, oder brechen, wir hatten schon einige auf der Toilette, die dann tatsächlich zu viel getrunken
haben. Ich erinnere einmal auf dem Damen-WC, wo die Frau versucht hatte, weil sie der Meinung war, die WC-Tür würde nicht mehr aufgehen, hatte sie versucht, unten durchzukrabbeln, ist dabei dann aber stecken geblieben.
Was? Und dann hing sie im Klo?
Ja, dann hing sie im Klo, weil ihr Arsch zu groß war und sie kam dann nicht unter durch. Dabei war die Tür eigentlich offen. Und also es war wirklich schwierig.
Ja, es gibt schon lustige Sachen.
Und die musstet ihr dann retten oder musstet ihr irgendwie...
Wir haben sie dann gerettet. Wir haben
Hilfe dann holen, gerettet. Ja, noch externer Natur.
Nein, wir haben es schon hingekriegt.
Wir haben sie gerettet. Wir hatten aber auch eine, die war mal so, so zusammengeklappt, dass sie mit einem Krankenwagen und einer Bahre rausgetragen werden musste, weil die war wie ein schlaffer Sack. Also das haben wir schon... Ja.
Ja, also das trifft meistens in der Tat
die Frauen.
Also ab und an müsst ihr, also keine Eifersuchtsszenen im Publikum dafür, aber ab und an mal einen Rettungswagen.
Genau, genau. Also es gab aber auch früher schon Eifersuchtsszenen bei den Künstlern. Also zum Beispiel die besagte Helen Pietriss wurde schon mal von ihrem, nicht unter unserer Führung, aber unter Heinz, die wurde von einem Ex-Freund von der Bühne gekidnappt und rausgetragen. Der eifersüchtig war. Ja, man dachte immer erst, das wäre ein Showpart gewesen. Nein, der war einfach nur eifersüchtig und hat sie mitgenommen.
Hat sie rausgeholt?
Ja.
War ihm nicht bewusst, was sie beruflich macht?
Scheinbar nicht so bewusst. Oder er konnte es sich nicht angucken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine riesige Szene. Und dann hat man ihn dazu gezwungen, sie doch wieder runterzulassen.
Hätte man vorher vielleicht mal thematisieren sollen, was man so beruflich
ist schon
unternimmt.
Ja, doch. Aber ich glaube, das macht Helen tatsächlich auch. Sie ist jetzt da sehr transparent. Aber ich vermute jetzt mal, dass der eine oder andere damit sicherlich dann, wenn man es aktiv sieht, ein Problem hat, wobei ich das insbesondere heutzutage ist das sehr ästhetisch bei uns und ist nicht mehr dieses direkte in your face mit der Sexualität, sondern es ist wirklich sehr ein erotischer Part, würde ich sagen.
Ja, also damals war es so bei dem Podcast, ich will nur einmal auf Heinz Digo zu sprechen kommen, der hat auch echt wirklich total begeistert erzählt, wie er es liebte, wie der Vorhang aufging und die Damen auf die Bühne stöckelten und zum Abschluss ihre Männlichkeit zur Schau stellten. Das fand er total faszinierend. Also das ist ja nun bei euch absolut tabu, ne?
Man muss sagen, wir sind damit wir verbieten das nicht. Wir sagen aber, es bleibt den Künstlern selber oder den Künstlern und Künstlerinnen selber überlassen. Und die wollen das nicht. Jetzt kann man daraus ableiten, was man möchte, aber teilweise ist die Begeisterung, glaube ich, sehr einseitig gewesen für das Zeigen der Genitalien.
Okay.
Ja, man kann sagen, also seit wir das freigestellt und wir haben es von Anfang an freigestellt, ob sie das machen möchten oder nicht, hat es keiner mehr gemacht.
Nein.
Ist ja irgendwie, ist auch ein bisschen traurig, oder? Also ich empfinde das schon ein bisschen als traurig, weil das dann im Rückschluss eigentlich eine Übergriffigkeit den Künstlern gegenüber war über Jahrzehnte.
Ja, vor allem
das könnte man ja so verstehen, oder nicht?
Es ist ja noch was anderes, finde ich, wenn man ein cis-männlicher Stripper ist quasi und eigentlich mit seiner Sexualität sehr im Reinen. Im Vergleich zu transsexuellen Menschen, die vielleicht nicht sich in ihrer Haut so wohlfühlen, bei dem einen oder anderen, und aber nicht die komplette Umwandlung machen können, weil sie dann Gefahr laufen, ihren Job nicht mehr zu haben. Und das finde ich dann wirklich gravierend, wo ich sage, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich dann einfach auf der psychischen Gesundheit von Menschen irgendwie dann meine Show aufbaue. Das funktioniert.
Ich dann nachher hier nochmal mein
das geht nicht.
Genital zeigen muss.
Und man sieht tatsächlich auch, also ob so ein wirklich einige Künstlerinnen, wo du siehst, seitdem wir das gemacht haben, die sind viel befreiter auf der Bühne und haben auch teilweise sehr emotionale Nummern, die sehr, sehr schön anzuschauen sind und einen da quasi mitreißen, ohne dass du die Genitalien sehen musst. Und unabhängig davon finde ich halt auch, das fand ich immer so ein bisschen paradox, weil wenn man halt sagt, ob Mann oder Frau, er weiß es genau, dieses Spiel mit der mit dieser vermeintlichen Frage, ob es halt ein Mann oder eine Frau ist, wenn du rausgehst und du kriegst halt die Genitalien danach gesehen zu sehen, dann ist ja dieser Reiz oder diese Spannung eigentlich weg. Und da wir jetzt ja auch Cis-Frauen auf der Bühne wirklich haben, kommt es sehr häufig vor, dass die Gäste rausgehen und sagen, das war doch wirklich
eine... Cis-Frauen musst du mal erklären.
Also Cis-Frauen sind ja biologisch gebürtige Frauen, die sich quasi auch in der, in ihrer wiederfinden in oder sich genau so wiederfinden, wie sie halt geboren sind, also biologisch. Die fühlen sich als Frau und sie sind als Frau auf die Welt gekommen. Das gleiche als Männer dann dementsprechend.
Das gab es ja vorher hier nicht.
Nein, das gab es hier vorher nicht. Aber dementsprechend halten einige Gäste tatsächlich, lustigerweise, unsere Cis-Frauen für Männer ursprünglich. Das kommt durchaus mal vor. Also zum Beispiel Eve wird häufig als für einen Mann gehalten, Eve Champagne. Gut, die ist auch teilweise männlicher als die einige Männer.
Ja, die ist halt wie so ein Bauarbeiter.
Ja,
ne?
Du,
halt
eiskalt. So oder wie so ein Fleischer.
Ja,
das
ja.
Ist so richtig, derbe. So.
Und Fleischer, Schlachter.
Schlachter, ja. Eve oder Maurer Schlachter. Oder so. So was. das ist halt Eve. Und auf der anderen Seite dann tatsächlich welche von unseren Transfrauen, die dann, wo die Gäste völlig perplex sind, dass es eventuell dann vielleicht keine Cis-Frauen sind. Und ich finde das schön, dass sie rausgehen und das Geheimnis bleibt weiter bestehen eigentlich.
Mhm. Also, hier wird jetzt mit Geheimnis gearbeitet.
Ja, mit ein bisschen, ja, mit Geheimnis und Erotik.
Ja, du hast in einem Interview, Max, hast du gesagt, dass hier kein Zirkus mehr mit Transsexuellen veranstaltet wird.
Ja.
Das klingt auch nach sehr harter Kritik am alten Konzept.
Nein, ich finde, also, ja, aber ich finde, das ist, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion, wenn man immer sagt, gendern und das und jenes, ist, finde ich, wird sehr selten in dem ganzen Kontext auch gesehen, dass es alles früher anders gesehen wurde, diese gesamten Themen. Und ich glaube, das muss man halt auch immer dazu sagen. Das war früher eine andere Zeit. Das heißt nicht, dass es das besser macht, aber es war einfach gesellschaftlich früher irgendwie anders gesehen. Und da muss man auch einmal mit der Zeit gehen und sagen, heute funktioniert das nicht mehr. Das ist keine Kritik jetzt groß an der Vergangenheit, sondern man muss sich einfach dessen bewusst sein und sagen, wir wollen es in der Zukunft anders machen. Und ich glaube, genau das ist der richtige Weg.
Mhm. Was ist euch bei euren Shows wichtig? Was ist da, wie wollt ihr es, wie macht ihr es auf der Bühne anders?
Also
wir haben ja noch gar nicht so über Shows, was ihr anbietet.
Also unser gesamtes Showkonzept ist anders. Wir sind uns natürlich unserem Ursprung der Travestie bewusst. Aber wir bauen halt, es gab halt früher keine durchgängige Show, die einen roten Faden oder ein Thema hatte. Das bedeutet, wir bauen jetzt große Shows nach Themengebieten auf. Das haben wir damals eingeführt mit Christian Schäfer, unserem künstlerischen Direktor, auch zusammen. Und haben gesagt, wir wollen halt generell, dass es eher nach internationalem Revue-Standard funktioniert. Also und teilweise geht der große Vorhang nicht mehr zu für 25 Minuten. Es läuft eine Nummer in die nächste. Wir haben riesige Gruppennummern. Wir haben einen eigenen Fundus mittlerweile. Also wir lassen unsere Kostüme halt anfertigen für die Showthemen, sodass halt alle auch gleich in diesen Themengebieten ausschauen. Wir haben deutlich mehr Sänger. Wir haben Akrobaten. Wir haben Magier. Das ist halt ein ganz buntes Spektakel und das Ganze aufgefüllt natürlich mit Travestie und Drag und es ist halt sehr bunt, viel Make-up, sehr große Kostüme und das Ganze sehr modern. Also ich glaube, so ein Queer-Varieté-Revue-Theater wie wir haben, gibt es in Deutschland nicht nochmal. Das ist dann eher international, wo man sich damit vergleicht. Und das Showkonzept ist halt sehr modern und kommt sehr gut an. Deswegen ja auch diese Altersspanne quasi, die wir abdecken von unseren Gästen.
Also das geht ja aber schon, klar, das hat noch Elemente von dem traditionellen Travestie-Theater, aber geht ja schon ein bisschen davon weg, ne? Also eigentlich, würdet ihr euch Travestie-Theater überhaupt noch nennen oder seid ihr ein Kabarett?
Queer-Varieté eigentlich.
Ja. Ein Queer-Varieté, ja.
Ja.
Genau, wir haben uns, nicht den Begriff, hast du dir den ausgedacht?
Den haben wir uns selber erfunden, ja.
Ich glaube, okay. Es gibt ja auch nicht die Definition eines Travestietheaters, also es ist ja auch quasi eine zusammengebaute.
Ja, aber das hat man ja in anderen Kontexten schon.
Ja,
aber
also, wobei, ich muss einmal, dann kannst du gleich noch einmal dazu zu der Damensgebung was sagen, aber ich finde halt auch bei dem, also das klassische Travestietheater, wie es ja vorher war, da geht ja auch die Komponente transsexuell tatsächlich komplett unter. Und das war ja ein großer Part auch im alten Pulverfass, unsere transsexuellen Tänzer und Tänzerinnen.
Manstrip auch.
Und Manstrip, sowas. Es spielt sich ja diesem Namen gar nicht wieder. Und ich finde, das ist auch schon irreführend. Es waren nicht nur Travestiekünstler, die da aufgetreten sind. Und das haben wir jetzt ja auch deutlich neutraler oder breiter gefasst und deckt halt alles damit ab.
Mhm. Ja, also wir haben uns deutlich breiter aufgestellt, weil wir von Anfang an gesagt haben, das Travestie-Thema und die Historie hat uns zwar fasziniert und begeistert Und zwar war auch klar, dass das für die Zukunft nicht alleine mehr funktioniert. Ich kann da gerne Corny Littmann zitieren. Travestie ist tot. Sagt er immer wieder gerne. Aber sagt, dass das, was wir machen, genau richtig ist. Also es kommt da positive Kritik. Na, weil wir halt nicht nur eine reine Travestie-Show machen. Und das würde tatsächlich, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Davon gibt es auch ja wirklich nur noch ganz wenige, die das klassisch machen in Deutschland. Es gibt eigentlich nur ein großes Theater noch in Dresden. Alle anderen gibt es entweder gar nicht mehr oder haben sich auch anders aufgestellt. Und ich glaube, das ist aber einfach ein wichtiger Schritt, dass wir gesagt haben, wir erweitern das. Und durch die Bahn kommt es auch super positiv an beim Publikum. Unsere größten Kritiker, muss man sagen, ist so ein kleiner, harter Kern von Stammgästen, die es halt von früher noch gab und die das früher halt auch noch toll fanden. Die finden es jetzt halt nicht mehr toll, weil es einfach anders ist als früher.
Ich muss aber dazu sagen, es gibt halt viele, die noch nicht gar nicht hier gewesen sind und trotzdem kritisieren.
Ja, klar, die gibt es auch. Die haben es gar nicht gesehen, die haben aber gehört, es ist anders und deswegen finden sie es per se schon mal schlecht.
Aber das ist ja auch normal, ne?
Ja, genau.
Also das zieht sich ja dann in deren Leben wahrscheinlich auch durch alle Ebenen. Genau. Aber stellt ihr eine Konkurrenz für Corny Littmann und Konsorten dar? Weil ihr geht ja jetzt schon deutlicher in den Theaterbereich.
Nee, ich glaube, wir sehen uns da gar nicht als Konkurrenten. Also wir sind auch, ich würde fast sagen, freundschaftlich verbunden mit Corny. Mhm. Er ist häufig auch hier. Das ist kein direkter Wettbewerb. Man muss auch sagen, also die Reeperbahn ist groß genug. Und ich glaube, es geht uns allen tatsächlich, die wir hier sind, darum, die Reeperbahn zum tollen Ort zu machen und zum Publikummagneten, wo die Leute eine tolle Zeit verbringen. Und da ist es tatsächlich eher ein gegenseitiges Unterstützen. Das sieht man nicht als Konkurrenz.
Ja.
Und beim Publikum, früher waren ja hier auch häufiger Stars. Du hast jetzt gerade zur Gala schon Udo Lindenberg erwähnt, der war ja früher auch häufiger im Pulverfass. Oder Vicky Leandros, Marianne Rosenberg und so. Also diese ganzen alten Namen, die waren ja schon häufig hier. Mhm. Ist das heute noch so?
Nochmal wieder zwischendurch, ne? Also ich würde mal sagen, das ist jetzt ja auch früher nicht gang und gäbe gewesen. Und auch früher waren sie natürlich häufig dann zu den Gala- oder zu den Geburtstagsevents da. Das darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Aber auch das kommt heutzutage immer vor, dass der eine oder andere dann irgendwie hier ist. Entweder inkognito, also ganz normal, als private Person halt. Und warum auch nicht? Also wir haben jetzt nicht mehr, es gab ja früher hier so ein Champagner-Tisch vorne in der ersten Reihe und solche Geschichten, das gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr.
Champagner-Tisch, das weiß ich gar nicht, was
Der hieß Pressetisch eigentlich, VIP-Bereich so, das war halt war ein vorderer Tisch, der war 2x2 Meter, diese Bank, und da wurde dann halt, wenn du Champagner bestellt hast, der Champagner zelebriert. Es hat sich dann tatsächlich bei uns ein bisschen verlagert, dass quasi das aktive Unterbrechen oder Ablenken der Show etwas reduziert wird und halt die Show im Fokus steht.
Jeder hat dann zugeschaut, wie der Champagner geköpft wird oder wie
ja,
oder
was. Ja, so ein Säbel auch gerne mal.
Ach so.
Kommt halt auch noch aus der Zeit des Mindestverzehrs, den wir früher ja hier hatten, den wir auch abgeschafft haben. Das heißt, den Tisch kam man nur, wenn man einen gewissen Mindestverzehr hatte. Und es war grundsätzlich so, man musste zuletzt immer 20 Euro Mindestverzehr pro Kopf fürs erste Getränk. Und dafür sind die Gäste halt viel mit Freikarten reingekommen. Und das haben wir ja auch von Anfang an abgeschafft und gesagt, wir wollen dann ein faires und transparentes Preismodell. Wir wollen, dass die Leute das, was sie konsumieren, sozusagen auch bezahlen. Das heißt, die Show soll fair bezahlt werden. Weil wir das auch als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Künstlern sehen, weil man nimmt eine Show einfach anders wahr, wenn man dafür auch bezahlt hat, als wenn man einfach so reingekommen ist. Und das Gleiche gilt für die Getränke, dass die auch einen fairen Preis einfach haben, wo man nicht 20 Euro für die erste Cola zahlen muss im Zweifel.
Naja, dann hat man das Gefühl, hier im Club Schalala zu sein.
Ja, ich muss sagen, also das war nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und
was kosten die Karten jetzt?
Ist unterschiedlich, also es kommt auf den Wochentag drauf an und die Preiskategorie, wir haben inzwischen drei Preiskategorien. Durch die Bank startet es mit 28 und ich glaube das teuerste momentan 56.
Das teuerste ist 56.
Ja, eigentlich doch gut.
Je nachdem, wie
genau, das teuerste wie nah ist halt dran Samstag, ist, ja? Sozusagen erste Reihe, ist die teuerste Preiskategorie.
Diamant dann.
Wollen die Leute das wirklich? Weil ich meine, dann, also ich würde niemals erste Reihe sitzen wollen, weil ich ganz genau weiß, eine Yves Champagne, der Bauarbeiter, der holt dann natürlich aus und dann bist du Opfer. Ja,
es gibt beides. Es gibt die, die explizit sagen, sie möchten nicht auf die Bühne geholt werden, sie möchten nicht in der ersten Reihe sitzen.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Und dann gibt es aber auch die, die sagen, sie wollen unbedingt auf die Bühne. Also ja, das ist ja unterschiedlich.
Und was seid ihr so für eine Kategorie?
Letzte Reihe.
Ja, also gut, naja, gut sehen, aber bitte nicht aktiv auf die Bühne holen. Muss nicht sein. Also das ist, nee. Aber das ist, also wir sind, es gibt tatsächlich sehr viele, die in der ersten Kategorie sitzen wollen und das Ganze sich live von vorne anschauen möchten.
Ja, ja,
durchaus.
So unterschiedlich sind
die erste ausverkaufteste Kategorie bei uns.
Ja.
Ja.
Na klar. Und wie ist das, also so eine Show zusammenstellen und so? Ihr habt ja eigentlich meinen Steuerberater und Wirtschaftspsychologe. Psychologe, Entschuldigung. Guck mal, ich kann es mir nicht mal merken. ihr habt ja eigentlich nicht so, okay, du hast schon privat als Hobby in dem Bereich selber getanzt und aber so richtig Ahnung von Show habt ihr ja nicht, oder? Also jetzt kann auch eine bösartige Unterstellung sein.
Nee, grundsätzlich ist das schon richtig. Man muss sagen, wir haben ja auch zu Beginn uns, also wir wussten, dass das ein Manko ist, dass wir da nicht so viel Erfahrung haben. Und deswegen haben wir uns ja auch einen künstlerischen Direktor noch besorgt, zu sagen. Das hat sich auch
mit ihm zusammen
spontan ergeben, muss man sagen. Tatsächlich war das auch durch Instagram, dass ich ihn gefunden habe oder wir ihn dann gefunden haben, Christian Schäfer, der von Beginn an auch dann dabei ist und die ersten Shows oder bis heute die Shows eigentlich konzipiert. Momentan ist er gerade.
Er ist jetzt seit Anfang des Jahres halt er krank, aber.
Genau. Aber er ist derjenige sozusagen, der auch diesen kreativen Input.
Okay, ihr habt einen künstlerischen Leiter, der das so nach mit euren Ideen, die ihr dann.
Genau, dass man sich dann zusammengesetzt hat und dann auch natürlich immer wieder einbezogen. Es gibt hier einige Künstler, die seit vielen Jahren hier sind und das sehr freudig wahrgenommen haben, dass es jetzt auch eine Veränderung gibt im gesamten Showkonzept und da halt auch aktiv mitgestalten an diesen Shows. Susan Furtado oder Melissa Alonso und dann halt mit uns zusammen halt auch neue Shows konzipieren und da halt ihre Ideen und ihre Wünsche dann mit da einfließen lassen und das gelingt uns sehr gut, sehr schön.
Wie kommt ihr so mit den KünstlerInnen klar? Mhm. Ist das irgendwie, da ist ja mit Sicherheit, gibt es da viele Emotionen auch und viel Feuer, kann ich mir vorstellen. Und wenn man das vorher so gar nicht kannte, ist das vielleicht auch nicht immer einfach.
Nee, also es ist bestimmt nicht immer einfach. Da sind viele Emotionen und viele sind auch manchmal so ein bisschen wirr, aber es ist alles immer auf eine eigentlich liebe und charmante Art und Weise. Insofern kann man damit eigentlich auch, also man muss sich drauf einlassen. Es ist klar, es ist anders als Steuerberatung. Wobei ich auch da glücklicherweise einige Künstler habe und da kenne ich das schon, diese leichte Planlosigkeit. Aber nein, das ist, da man weiß, also auch wenn man sie mal ihren kleinen Ausraster oder so haben, das ist eigentlich alles liebevoll gemeint ist und letztendlich geht es allen, und das finde ich das Wichtige, um die gleiche Sache. Sie wollen das Pulverfass voranbringen, sie wollen eine tolle Show machen und der eine oder andere geht das halt von unterschiedlichen Seiten an, aber letztendlich ist von allen das gleiche Ziel. Und insofern haben wir damit auch tatsächlich, also ich würde nicht sagen, dass wir damit nichts zu tun haben, also es beschäftigt einen schon viel und kostet viel Zeit und Nerven.
Sehr viel zu tun haben. So Extravaganzen und so?
Naja, vor allen Dingen emotional, also emotionale Menschen. Und das sind halt Artisten jetzt im Groben oder im Großen und Ganzen, haben natürlich auch immer eine sehr irrationale Wahrnehmung und dergleichen. Das ist überhaupt nicht negativ, das ist auch Teil oder wichtig für ihre Kunst. Aber das sorgt natürlich dafür, wenn man in einem rationalen Kontext irgendwie was besprechen muss, ob es nun wirtschaftliche Faktoren sind und dergleichen, dass da manchmal zwei Welten aufeinander prallen. Da muss man irgendwie gucken, wie man das rational wirtschaftliche und das subjektiv künstlerische irgendwie zusammenmercht und sagt, okay, so funktioniert das oder nur so kann das Theater auch funktionieren. Weil das, was sich der ein oder andere Artist vorstellt, so wird das Theater nicht laufen. Deswegen muss man immer gucken. Es ist genauso wie die Koexistenz der Gastronomie und des Kabarets. Beides lebt voneinander, aber ich kann nicht sagen, die Gastronomie ist unwichtig und ich fokussiere nicht nur auf das Theater. Das funktioniert nicht genauso umgekehrt. Also man muss immer eine Balance finden zwischen den
Hast
beiden.
Hast du da ein Beispiel von dem, was sich ein Künstler oder eine Künstlerin hier vorgestellt hat, wo du sagst, oh Mann.
Ja, es geht alleine schon darum, wenn es dann irgendwie um kreative Umsetzung geht, ob es dann nun wirklich Nummern sind, die dann irgendwie komplett in der Mitte des Saals stattfinden müssen, wo ich eventuell dann irgendwie 10 oder 12 Tische rausräumen muss. Das sind dann mal locker flockig fast irgendwie 60 Gäste. Da kann ich mir ja ausrechnen am Samstag, was mir dann im Umsatz flöten geht. So, und entweder, da muss man dann ganz klar sagen, das funktioniert nicht. Ich muss das im Zweifel ja irgendwo wieder dann einnehmen. Also ansonsten muss ich auf die Tickets schlagen oder so. Das wird kein Gast mitmachen. Und das muss man dann ganz klar auch kommunizieren. Dann herrscht auch meistens ein Verständnis dafür. Vielleicht im ersten Moment ist es ein bisschen knatschig und dann kriegt man das aber alles wieder hin. Aber das sind beispielsweise Themen, wo man dann ganz klar drüber sprechen muss, weil halt nicht alles, was künstlerisch vielleicht wirklich schöner wäre, wirtschaftlich machbar ist.
Gibt es da auch mal Stress? So, dass ihr mal auf den Tisch hauen müsst und sagen müsst, so, Ende im Gelände?
Es gibt, glaube ich, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung mal Stress. Und ich glaube, im Groben und Ganzen versuchen wir das immer alles hier einvernehmlich zu lösen. Aber ja, es kommt auch durchaus, na klar, mal der Punkt, wo man sagt, jetzt hören wir auf zu diskutieren und wir machen es so. Weil ich meine, die Größe des Kabarets führt man halt nicht nur oder kann man nicht nur führen, wenn alles immer ausdiskutiert wird, weil irgendwann einfach zu viel Zeit dafür flöten geht. So. Aber das heißt ja nicht, dass man, also wir versuchen das sehr stark darauf zu achten, dass sich jeder abgeholt fühlt. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, die sich im Pulver fast geändert haben. Denn eigentlich fast alle Gäste sagen, die hier reingehen und wieder rausgehen, dass sie das Gefühl hatten, sie fühlen sich hier sehr wohl abgeholt und so ein bisschen heimelig. Und das ist ein Vibe, der sich von den Mitarbeitern über die Künstler halt abspielt, im ganzen Haus halt von den Gästen wahrgenommen wird. Und das kannst du halt wirklich nur erreichen, wenn alle sich irgendwie auch ein Stück weit gehört fühlen. Dass natürlich immer mal wieder der eine ein bisschen unzufriedener ist als der andere und so. Das kommt klar vor, also wie in der Familie, aber am Ende des Tages lieben sich alle.
Eine große Familie.
Ja, oder? Was?
Ja.
Aber auch so mit Zickereien. Ja, habt ihr hier auch Keilereien? Ja.
Also wir haben
Garderobenkeilereien zwischen Dieven.
Aber das ist lustig, das gab es tatsächlich früher. Also wir haben das ja übernommen, das Pulverfass, und wir haben halt auch diese wirklich abenteuerlichen Garderoben übernommen, die wir ja erstmal grundsaniert haben. Das war speziell.
Wieso? Was war da speziell? Abgerockt oder
ja, wie? Der Zustand war grauenhaft. Das war tatsächlich das Erste, was wir gemacht haben.
Ja.
Da hatten wir sogar eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die auch erfolgreich war. Weil das war einfach nicht schön.
Also, das war wirklich widerlich. Also da war halt 20 Jahre dann auch nicht viel gemacht worden. Und dann,
widerlich heißt denn was?
Ne, es haben sich welche geprügelt. Es kam auch vor, dass die Künstler dann einfach, wenn sie vielleicht zu viel Alkohol getrunken haben oder keine Ahnung, auf jeden Fall emotional aufgeladen gewesen sind, in die Rigipswand geboxt haben. Dann hattest du mal Löcher in den Wänden. Es war einfach, der Zustand war wirklich schwierig.
Okay.
Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Das ist, auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch die Anforderung, dass wir sagen, okay, wir liefern das, haben das jetzt neu geliefert und das soll aber auch so erhalten bleiben. Da muss man natürlich auch immer mal wieder dem einen oder anderen sagen, bitte achtet da drauf, wenn ich Glitzerspray benutze, dass ich das vielleicht nicht über die gesamte Wand sprühe und wenn ich das mache, dass ich danach sauber mache. Solche Themen. Ne? Das ist aber ganz normal, wie in jedem anderen Beruf auch. Wenn man miteinander ist, je mehr Menschen sind, desto mehr muss man da irgendwie drüber sprechen.
Aber einen Handabdruck in der Wand hinterlassen hat noch keiner?
Nein, hat noch keiner. Ich glaube auch, das hängt damit zusammen, was ich vorher schon eingangs erwähnt habe, dass wir ein wirklich schönes Miteinander haben. Also das spielt sich auch im Cast wieder, wo wir sehr darauf achten, dass wir, wenn wir schon wissen, der oder der funktioniert einfach von der Chemie nicht, dass wir die gar nicht buchen, einfach um dieses ganze Konstrukt nicht zu zerstören.
Ja, manche, da wisst ihr schon, ja. Okay, die sind, hier ist Oberdiva, die wollen wir hier gar nicht haben.
Das funktioniert ja nicht. Davon hast du halt nichts, wenn am Ende des Tages, wir gerade mit großen Gruppennummern, wenn alle irgendwie am Ende des Tages schlecht gelaunt sind, ist das schwierig.
Wir haben da halt auch andere Anforderungen an die Künstler als früher. Zum Beispiel nämlich diese großen Gruppennummern. Also früher war es so, die Künstler sind mit ihren eigenen Nummern gekommen und haben die hintereinander weggespielt. Das heißt, die mussten gar nicht viel untereinander eigentlich interagieren oder zusammenarbeiten. Und wir haben immer große Revue-Nummern drin, wo sie halt die Nummer zusammen machen müssen. Das heißt, sie sind gezwungen, sich miteinander auch auseinanderzusetzen. Und tatsächlich funktioniert das sehr, sehr harmonisch bisher. Also es gibt immer mal irgendwie Stress, aber alles dann auf einem völlig normalen Level.
Ja, menschlichem Level.
Also
ja,
nicht so Zickereien wie früher, die hat mein Lidschatten.
Nein.
Nein.
Oder sowas. Also das oder die hat Elemente aus meinem Kostüm, an ihrem Kostüm. Also das war ja wirklich teilweise.
Also häufig waren es halt auch, die hat den Witz genommen von mir. Also, wobei man da ganz ehrlich sagen muss, im Travestiebereich, es wiederholen sich viele Witze. Also es kann durchaus passieren, dass die eine Travestiekünstlerin abreißt und die nächste kommt und du hast quasi fast das gleiche Showprogramm, weil sie die ähnlichen Witze nehmen. Und dann geht natürlich es immer los, dass es dann halt, der hat von mir geklaut und die sagt, der hat von mir geklaut. Und am Ende des Tages ist das aber alles geklaut worden von einer Travestiekünstlerin, die schon seit 10 Jahren tot ist. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Und da haben wir auch, und das sorgt halt auch dafür, dass der ein oder andere Künstler bei uns nicht auftreten kann, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil sie sich dem Programm dann nicht anpassen. Wir sagen ganz klar, vorgefertigte Programme funktionieren bei uns nicht wirklich, weil wir halt mittlerweile Themen haben, die wir vorgeben und einen ganzen Rahmen. Und da muss sich jeder Artist einfügen und im Zweifel halt auch neue Witze, neue Konferenzen lernen und sich halt quasi daran anpassen und akklimatisieren. Und wenn das nicht passiert, sondern man immer nur Schema B fährt oder A, dann klappt das nicht.
Ne, die müssen ja auch ganz andere Zeit mitbringen, oder? Früher konnten die ja hier, wenn die Shows dann gestartet sind, haben die ein bisschen mal einmal die Bühne abgelatscht so und dann konnten die mit ihrer eigenen Show loslegen und jetzt müssen sie ja hier gemeinsam auch proben. Die laufen ja, glaube ich, gerade proben.
Ne? Ja, genau, sie müssen proben. Auf der anderen Seite verlangen wir aber auch nicht, dass sie 3 Shows machen, auch vor 10 Leuten oder vor 5. Das machen wir nicht.
Also 6 war das Minimum.
6 mal das Minimum. Das gibt's bei uns ja
6.
Auch.
Gäste. 6 Gäste. 6 Gäste ist das Minimum gewesen.
Früher ja. Ab 6 Gästen musste die Show gespielt werden.
Wow, und das bei euch?
Wir haben viel mehr. Also wir haben mittlerweile nicht mal, also wir haben nie weniger als 50, 60 Gäste. Das ist, also selbst mit schlechten Tagen. Und das war ganz süß.
Bei 6 Gäste ist doch echt traurig.
Ja, das war ganz putzig. Wir hatten das mal, da war Fanny Davis, ist eine der alten Künstlerinnen, die war hier und da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Das war eine Show, das war so ein Sonntag, der war wirklich Endstufe schlecht und da hatten wir, glaube ich, irgendwie 45 Gäste oder so. Irgendwann bin ich zu ihr gekommen, hat sie mich gefragt, und wie viele Gäste habt ihr denn? Und ich so, ja, nicht so viele. Auch sie so, Gott, wie viele sind's denn? Ich so, 45. Sie so, ist das super. Ich habe früher vor 5 Gästen, hat sie mir gesagt, gespielt in der 2. oder 3. Show. Und die waren dann auch noch über den Saal verteilt. Also saßen 2 in der 1. Reihe, 2 an der Bar und einer irgendwo ganz woanders. Und mitten in ihrer Performance sind die beiden in der 1. Reihe aufgestanden, haben zu ihr gesagt, schönen Abend noch, und sind gegangen, während sie gesungen hat. Und da denke ich mir, das ist schon hart.
Oh Gott, ja. Da.
Also das ist schon übel. Und aus der Zeit kommt sie halt. Und da war sie halt super begeistert, dass es halt viel mehr ist. Und dass die Gäste halt aktiv die Show auch lieben. Also und da bleiben und die Show genießen wollen. Und niemand aufsteht während der Show und einfach sagt, schönen Abend noch und dann geht. Das Problem,
passiert halt, wenn du Leute mit Freikarten
hast. Ja, eben, wenn ich nicht dafür bezahlt habe, und denke, gucke ich mir halt an. Ja. Ich weiß ja nicht mal, was ich mir angucke.
Ja.
Ich weiß nur, ich gehe ins Pulverfass. Im Zweifel weiß ich nicht mal, dass das Travestie ist, sondern ich habe eine Freikarte. Ja. Und da gehe ich hin. Ja. Ja. Und wenn es dann nicht so gut ist, gehe ich halt wieder.
Ja.
Das ist schon, ja, wenn man jetzt für die Künstler bezahlen muss, hat das eine andere Wertigkeit, ne?
Ja. Und eine ganz andere Teilnahme auch an der Show. Das ist schon, merkt man auch schon in der Stimmung.
Ja, klar. Habt ihr hier irgendwie bis auf die Dame unterm Klo unter der Klotür noch andere Skurrilitäten erlebt? Wo ihr sagt, meine Güte.
Skurrilitäten. Also wir erleben es.
Ja, man erlebt einiges, aber tatsächlich finde ich, ist es nicht so schlimm, wie man es auf dem Kiez vielleicht erwarten würde, oder?
Nein,
ich meine, wir haben auch wirklich, also keinen typischen Kiez-Stress je eigentlich gehabt, oder?
Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, im Vergleich zu früher, während wir, also wirklich, wir haben sehr, sehr wenig, das muss, ist auch ein Punkt, der ausgebaut werden muss, an Abendkasse. Das bedeutet, wir haben ganz überwiegend zu, würde ich sagen, zu 95-98% haben wir vorgebuchte Tickets. Das bedeutet, wir haben ja nicht den klassischen Reeperbahngänger, sondern wir haben Gäste, die aktiv sich für diese Show entschieden haben, ins Pulverfass zu kommen, so wie du zum Stage-Theater gehst. So, und das ist, sorgt, glaube ich, auch dafür, dass wir ein sehr ziviles und humanes Miteinander haben und weniger dieses spontan reinkommen, ich bin eh schon angeschäkert, sitze dann hier drin und mache dann groß Radau. das sparen wir uns halt damit tatsächlich.
Naja, ihr habt jetzt halt ein normales Theaterpublikum, ne? Also Kulturinteressierte ja. auch ja. und also ja. diese also, völlig also, vollgetankten Junggesellenabschiede.
Wir haben wirklich viele Junggesellenabschiede auch am Samstag oder an den Freitagen. Aber die kommen ja auch bewusst hierher und sind nicht einfach dann schon so völlig drüber und kommen durch Zufall hier rein, sondern die kommen halt bewusst hierher und machen meistens auch wirklich eine sehr gute Stimmung. Klar, der eine oder andere, der dann da drin sitzt und er, dass das typisches Theaterpublikum wäre, das ist auch immer unterschiedlich, wie die Gaststruktur an dem Abend ist, fühlt sich dann auch mal genervt von so einem Junggesellenabschied, aber am Ende des Tages sind die sehr gut für die Stimmung.
Ja, aber das sagen, also, ist doch schön. Ich bin auch jemand, der schnell genervt ist von Junggesellenabschieden, muss ich sagen. Also wirklich, ja, wirklich schnell.
Aber weißt du, wenn du so ein, also die Künstler, das darf man mal nicht vergessen, die sehen halt häufig nur die erste Reihe. Das bedeutet, du siehst, auch wenn der Saal voll ist, siehst du gar nicht mehr, du hörst es nur. Und wenn du dann da stehst und du machst deine Performance und auch so eine richtige, also eine richtige Tanzperformance, die wirklich super viel Vibe hat und Gas und eigentlich mitreißend ist und dann hast du ein Publikum, das todesstill ist, was die Show durchaus genießt, weil das kriegt man am Ende dann mit, aber die halt einfach nicht klatschen, sondern nur am Ende der Show, dann ist das wirklich auch schwierig für so einen Artisten. Und dann sind halt so Junggesellenabschiede schon geil, wenn sie anfangen, da mitzumachen und zu grölen und dann fängt auch der ganze Saal an mitzumachen.
Da ist letzte Reihe immer schlecht, ne? Weil... Das siehst du dann ja alles, was vor dir steht. Aber naja, wir können das nochmal überlegen, welcher Platz denn der beste wäre. Also es gab noch nie Momente, wo, höre ich so aus euren Erzählungen, wo ihr das Gefühl hättet, boah, das war echt eine saublöde Idee und ganz schön naiv gehandelt.
Nee.
Ich hau in den Sack.
Nee, also... Bisschen, also ich war sicherlich schon ein bisschen naiv. Das eine oder andere habe ich tatsächlich unterschätzt, muss man ehrlich sagen. Ich habe gedacht, wenn man Sachen gut plant, dann muss das irgendwie auch halbwegs so funktionieren. Da bin ich eines Besseren belehrt worden. Das funktioniert nicht immer so.
Weil
einfach unglaublich viele Dinge einfach schief laufen. Also
das fing, glaube ich, beim Ausbau an, geht auf
Selbst wenn man sehr große Firmen hat, mit denen man zusammenarbeitet. Es ist unfassbar, was da alles schief läuft. Von es werden die falschen Kaffeemaschinen geliefert, über falsche Elektrogeräte geliefert, es wird sich vermessen. Das ist schon erstaunlich. Aber es gab nie den Moment, wo wir gesagt haben, wir bereuen das jetzt. Das war eine doofe Idee.
Nein. Also, es hätte in vielen Bereichen leichter sein können, gerne.
Es hätte ein bisschen entspannter sein können, das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Nein. Aber tatsächlich haben wir es nie bereut. Und das ist ein super tolles Projekt. Und macht natürlich auch immer mehr Spaß im Sinne von, man sieht auch Erfolge. Das ist schon schön.
Ja, absolut.
Ist nur ein Projekt oder auch... eine Lebensaufgabe. Also sitzen wir hier in 50 Jahren, sitze ich hier nicht mehr. Aber
das wird bei mir auch knapp.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das ist schwierig. Aber wenn, also das Projekt oder die Aufgabe ist natürlich dafür zu sorgen, und das war, glaube ich, von Anfang an, oder glaube ich nicht, sondern weiß ich von Anfang an unsere Intention, dass das Projekt, was auch für die nächsten 50 Jahre gut aufgestellt ist. Und deshalb haben wir halt ja gesagt, wir müssen diese grundlegenden Änderungen machen. Weil auch, ich meine, so abgedroschen wie der Spruch ist, aber wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Das ist halt nicht ganz falsch. Und da braucht es halt diese grundlegenden Änderungen, die jetzt dafür sorgen, dass die Shows immer besser und beeindruckender und schöner werden und wir immer mehr Gäste haben. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass wir das Burafass auch die nächsten 50 Jahre führen können.
Das ist der Plan, ja.
Ja.
Das ist doch schön, dann treffen wir uns hier wieder. Ein schöner Abschluss.
Und wenn es einfach mit Rollator ist, wir sind da ja nicht behindertengerecht, aber trotzdem kriegen wir das. Ja, das ist, weil es ehemaliges Kino ist und das ehemalige Oase-Kino und die baulichen Gegebenheiten leider, muss ich ganz ehrlich sagen, dann schwierig sind. Das kriegt man nicht umgesetzt. Wir sagen das natürlich dem einen oder anderen mit einer Behinderung, wenn er hier hinkommen möchte, kann das jeder machen. Wir weisen halt darauf hin, dass wir nicht behindertengerecht sind, aber ansonsten geben wir uns die größte Mühe, dass jeder mit Einschränkungen tatsächlich ihr sich zu Hause fühlt und sich die Shows angucken kann.
Ja, ihr werdet dann halt in eurem Rollstuhl da hochgehievt.
Ja, das geht in der Tat. Und vom Seiteneingang
haben wir auch schon gemacht. Genau, vom Seiteneingang geht es auch und das machen wir auch häufig.
Ja, sehr gut. Dann treffen wir uns doch in 50 Jahren hier wieder. Sollten wir dann noch leben.
Ja.
Habt ganz lieben Dank für das Gespräch und alles Gute für euch.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Dank.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.